ARD. Bei Kamala Harris und den Demokraten ist die Laune gerade richtig gut und man hat das Gefühl, umso besser sie wird, desto eingeschnappter wird Donald Trump. Seine Republikaner scheinen noch nicht die passende Strategie für diesen veränderten Wahlkampf gefunden zu haben. Und genau damit beschäftigen wir uns in den nächsten Minuten.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
I'm so excited. It feels like we're back in a time of real hope for this country.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Ich bin Isabel Karas, bei mir ist Julia Kastein und uns zugeschaltet ist Ralf Borchert. Ihr zwei seid quasi frisch zurück vom sogenannten Campaign Trail. Ihr habt mal die Stimmung bei Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump und Kamala Harris auf euch wirken lassen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Aber als erstes möchte ich uns im Podcast mal auf den aktuellen Stand bringen. Es hat sich ja wieder einiges getan, seit der letzten und seit der vorletzten Folge vor allem. Wir wissen inzwischen, dass Kamala Harris die offizielle Kandidatin der Demokraten ist. Sie ist jetzt wirklich offiziell gewählt worden von den Delegierten. Und wir wissen, sie hat sich für einen Running Mate entschieden, also für ihren Vizekandidaten, nämlich für Tim Walz, den bisherigen Gouverneur von Minnesota.
Hi, this is Tim.
It's Kamala Harris. Good morning, Governor.
Good morning, Madam Vice President.
Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road?
I would be honored, Madam Vice President.
Da klingelt plötzlich dein Telefon und dann hörst du, vielleicht werde ich mal Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Schon irgendwie eine witzige Vorstellung. Aber lasst uns gern mal anfangen bei Tim Walz. Was ist das für ein Typ? Über den haben wir nämlich noch gar nicht geredet hier im Podcast.
Ja, schön inszeniert war das, dieser Anruf, oder? Fand ich auch immer wieder sympathisch, auch wenn wir es jetzt in den letzten Jahren schon ein paar Mal erlebt haben. Ja, also Tim Walz ist der Gouverneur von Minnesota, wie Kamala Harris, Jahrgang 1964, ein paar Monate älter als er. Sympathischer Midwestern-Typ, kommt eigentlich aus Nebraska, auf der Farm aufgewachsen. Das ist auch sowas, was die Kampagne jetzt natürlich nach vorne stellt, seine einfachen Anfänge. Er war dann sehr lange Soldat in der Nationalgarde, über 2 Jahrzehnte lang nämlich. Danach ist er dann Lehrer geworden. Auch das war er sehr lange. Und das war auch ein Punkt, auf den Kamala Harris bei der Vorstellung immer wieder rumgeritten ist, dass er eben Lehrer war und auch Coach der Football-Schulmannschaft, die er dann zu ungeahnten Erfolgen führen konnte. Und das erhofft sie sich jetzt eben auch von ihm als Vizepräsidenten, dass er nah ist bei den Leuten, dass er ihnen das Gefühl gibt, sie können ihr Potenzial ausschöpfen und sie gehören dazu. Das ist, glaube ich, so dieses Wichtige für ihn. Folksy, volkstümlich ist dieser Begriff, der immer wieder fällt in Verbindung mit ihm.
Ja, ein Mann von nebenan sozusagen. Mit dem man gern Bier trinken geht, der die Leute versteht, der auch einen gewissen Gegensatz zu Kamala Harris bildet, glaube ich. Also wenn sie die Staatsanwältin von der Westküste aus Kalifornien ist, eher akademisch vorgebildet. Er ist der bodenständige Typ aus dem mittleren Westen, der eben vor allem Wechselwählerinnen und Wechselwähler aus den sogenannten Swing States, den wahlentscheidenden Staaten, ansprechen soll.
Harris und Walz, die sind ja inzwischen auch schon gemeinsam aufgetreten, zum ersten Mal in Philadelphia bei einer Wahlkampfveranstaltung eben im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ich habe das Ganze im Fernsehen mir angeschaut. Julia, du wahrscheinlich draußen vor der Location über eine Leinwand?
Ja, schön wäre es gewesen. So organisiert war die Kampagne am Ende noch gar nicht. Also wir hatten natürlich auch versucht, uns zu akkreditieren, um reinzukommen. Das ist ja der Sinn der Übung, zu sowas zu fahren. Das war leider nicht möglich. Am Ende war es aber trotzdem sehr gut da gewesen zu sein, weil es sich lange, lange Schlangen gebildet haben für die Leute, die da rein wollten unbedingt. Es war sehr heiß und sehr schwül und trotzdem standen sie da und waren guter Dinge. Also insofern war ich nicht vor Ort, musste es mir tatsächlich auch auf dem Fernseher anschauen. Aber ich glaube trotzdem, dass sich diese Stimmung unheimlich gut übertragen hat, die da geherrscht hat, nämlich geradezu euphorisch, vor allem für demokratische Verhältnisse. Von denen hat man das ja in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so häufig gehabt.
Wollen wir gleich noch genauer drauf eingehen, aber ich würde gern von euch auch nochmal hören, wie fandet ihr den denn, diesen gemeinsamen Auftritt? Also Ralf, du hast es auch im Fernsehen gesehen, wie habt ihr das so wahrgenommen, die zwei zusammen?
Also dafür, dass die sich ja nicht so gut kennen eigentlich, natürlich als politische Partner in der Demokratischen Partei und sich schon begegnet sind im Leben, aber dafür, dass sie neu zusammenkamen als politisches Paar, haben sie das ziemlich gut gemacht bei diesem ersten Auftritt in Philadelphia und auch bei den anderen, die wir jetzt, geht's ja Schlag auf Schlag, jeden Tag, jeden Abend, die Woche in einem anderen Swing State, die beiden zusammen. Also wenn man sich diese Bilder anschaut, Das passt irgendwie als Ergänzung, finde ich, ziemlich gut. Und was Julia angesprochen hat, die neue Begeisterung an der demokratischen Basis, das hat er in seiner allerersten Rede ihr ja auch gleich zugeworfen. Mhm. Thank you for bringing back the joy.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, die passen irgendwie gut zusammen. Das wirkte auch gar nicht aufgesetzt oder einstudiert oder so, sondern es wirkte sehr authentisch und natürlich. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Tim Walz ein Problem damit hat, einen halben Schritt hinter Kamala Harris zu stehen. Und das wird ja seine Rolle sein, wenn sie gewinnen, tatsächlich in den nächsten Jahren dann als Vizepräsident. Sie selber kennt das ja. Sie war immer einen halben Schritt hinter Joe Biden, halb von ihm verdeckt. Und ich hatte das Gefühl, dass Tim Walz als Mann das gut aushält, hinter einer starken Frau zu stehen.
Es war ja auch lang die Rede von Josh Shapiro, dass der die Nummer zwei werden könnte. Und der wäre wahrscheinlich zu pushy, wenn man dem zuhört. Das ist der Gouverneur von Pennsylvania. Der redet ein bisschen wie Barack Obama vom Stil her. Und der wäre vielleicht als Nummer zwei nicht so geeignet gewesen, weil man spüren würde, dass der am liebsten selber immer die Nummer eins sein wollte. Hm. Ist auch eine wichtige Funktion des Vizepräsidentschaftskandidaten, dass er ja der Hauptkandidatin nicht die Show stehlen soll. Und auch dafür ist Tim Walz, glaube ich, gut geeignet.
Und ich finde, wir kennen das alle. Man steht vielleicht mal auf einer Geburtstagsfeier oder irgendwo in so einer kleinen Runde und ist einfach gerade nur dabei zuzuhören. Irgendwann wird es so ein bisschen unangenehm, wenn man nicht wieder drankommt mit dem Reden. Und ich finde, Tim Walz, der hat das sehr gut gemacht, über einen sehr langen Zeitraum hinweg sehr freundlich, lächelnd, herzlich dazustehen und einfach mal zu genießen, dass er auf dieser großen Bühne war.
Zumindest und umgekehrt in Philadelphia. Aber auch. Auch Kamala Harris hatte, glaube ich, kein Problem, ihm zuzuhören. Da war einfach wirklich richtig gute Stimmung.
Also richtig gute Stimmung dort in der Halle und bei den anderen Wahlkampfveranstaltungen auch. Und jetzt schauen wir mal aufs Drumherum, Julia, weil du hast es ja schon gesagt, du warst da. Was haben die Leute dir erzählt? Wie überträgt sich diese Stimmung auf die demokratischen Wählerinnen und Wähler?
Ja, da war so wirklich, und nicht wegen der Hitze und der Schwüle, so ein bisschen eine flirrende Stimmung tatsächlich. Und ich habe beispielsweise gesprochen mit Sophia, Sozialarbeiterin, kommt aus Philadelphia, ist 29 Jahre alt. Die war so richtig hoffnungsfroh und das war so ein Wort, das ich ganz häufig gehört habe von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Hoffnung. Wir können ja mal kurz hören, wie sie es selber gesagt hat.
I'm so excited. It feels like we're back in a time of real hope for this country.
Richtige Aufregung, richtige Hoffnung für das Land. Und ganz ähnlich hat es auch Kathleen beschrieben, ein bisschen älter schon, Mitte 60, hat schon ein bisschen was erlebt an Wahlkämpfen und hat sich stark erinnert geführt an das Jahr 2008.
The feeling is the same as when Barack Obama ran the first time. And once the enthusiasm started, it kept going and building. And I'm expecting the same thing for Kamala.
Und das war durchgehend der Tenor bei fast allen gut zwei Dutzend Menschen, mit denen ich da gesprochen habe.
Kamala wurde jetzt gerade angesprochen von der letzten Gesprächspartnerin. Tim Walz war ja zu dem Zeitpunkt irgendwie noch der große Neue und auch der große Unbekannte, muss man sagen. Ich habe jetzt gesehen, dass es eine neue Umfrage gab von ABC News und Ipsos, die gezeigt hat, die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner hatten eigentlich vor wenigen Tagen noch gar keine Ahnung, wer Tim Walz überhaupt ist. Also 9 von 10 haben gesagt, sie wüssten nicht genug über ihn, um sich über ihn eine Meinung bilden zu können. Was haben dir die Leute erzählt zu Walz als dem neuen Vizekandidaten?
Also erstmal, weil es natürlich in Philadelphia war, also sozusagen der Homebase von Josh Shapiro, von dem Ralf eben schon gesprochen hat, waren natürlich ein paar noch so ein bisschen pikiert, dass es nicht Josh Shapiro geworden ist, aber sie haben dann auch meistens gesagt, naja, Kamala Harris wird schon wissen, warum sie diese Entscheidung so getroffen hat, wir vertrauen ihr da. Also es gibt auch so ein bisschen Vertrauensvorschuss tatsächlich schon für die demokratische Kandidatin, die ja auch erst am Montag tatsächlich dann abends offiziell von den Delegierten nominiert worden war. Also es geht ja wirklich bei den Demokraten gerade Schlag auf Schlag. Und ich habe beispielsweise gesprochen mit Tammy, einem Afroamerikaner aus Chicago eigentlich, der inzwischen in Philadelphia lebt, ist 27 Jahre alt. Und der hat gesagt, er findet Walz eine super Wahl und zwar genau, weil er so ein liberaler Demokrat ist, der in Minnesota wirklich auch eine liberale Agenda durchgesetzt hat.
If you look at Walz, like, I mean, his record in Minnesota is unbelievable, right? I think this is one of the only Democrats you have in politics right now that has not really catered to the whole ideation that you have to be centrist to be electable within the United States. You don't have to, you know, bow down or bend the knee to Republicans and things like that. Yeah, in Minnesota, I mean, it's his testimony.
Also er sagt, das Zeugnis ist ist die Politik, die Walz in Minnesota als Gouverneur durchgesetzt hat. Er ist da ja in der zweiten Amtszeit schon unterwegs. Und er hat natürlich in den letzten Jahren auch mit einer Supermajority, wie das dann so schön heißt, wenn er nämlich sowohl das Landesparlament in beiden Kammern hinter sich hat, als auch eben den Gouverneursposten allerlei durchsetzen können, von einem sehr liberalen Abtreibungsrecht zu freien Schulmahlzeiten für Kinder. Ein Stück weit gilt Minnesota auch so als Safe Haven für Jugendliche, die transgender sind und da auch behandelt werden können. Auch Leute aus anderen Staaten sind geschützt in dieser Behandlung dort. Das sind natürlich alles Themen, die bei den Republikanern die Alarmglocken läuten lassen und wo er, wenn man so will, auch angreifbar ist. Aber es gibt eben auch Menschen, die genau das an ihm schätzen, dass er eine wirklich liberale Agenda durchzieht und nicht denkt, sobald er gewählt werden will, muss er sich irgendwie an die Mitte anpassen, wie Tammy zumindest meinte, dass sonst viele Demokraten tun. Also der war auf jeden Fall war happy.
Was auch noch interessant ist, du hast es gerade gesagt, ist ja wirklich, wie schnell das gerade geht bei den Demokraten. Kamala Harris ist jetzt die offizielle Kandidatin. Wie ist da euer Eindruck? Wie hat die sich so gemacht in der letzten Zeit? Also ist sie inzwischen souveräner geworden, als man das vielleicht noch erlebt hat, als sie zum ersten Mal eine Präsidentschaftskandidatur angestrebt hat?
Absolut, würde ich sagen. Also Kamala Harris wirkt irgendwie befreit. Als Vizepräsidentin ist ja ihr Image nicht besonders gut gewesen. Also war, glaube ich, für viele eine Enttäuschung. Da wurden als Gründe genannt, dass ihr Joe Biden am Anfang undankbare Themenfelder übergeben hat, zum Beispiel Einwanderung, Lager an der Grenze zu Mexiko. Ein sehr schwieriges Thema, da kann man kaum positiv punkten. Zwischendurch musste sie mal eigene Mitarbeiter verabschieden, entlassen, die sich offenbar nicht mit ihr verstanden haben und sie nicht für eine allzu gute Chefin hielten in ihrem Büro als Vizepräsidentin im Weißen Haus. Also irgendwie dachte man, sie ist weg von der Bildfläche als mögliche nächste Präsidentschaftskandidatin. Und jetzt ist sie plötzlich da, mit einem irren Selbstvertrauen, mit diesem Lachen, was auch in den Social Media Posts immer wieder in kleinen Videos kommt, mit diesem ganzen Kokospalmen und Brad Feeling dazu. Also als eine coole Kandidatin, die erste Frau, die tatsächlich Präsidentin werden könnte, noch dazu eine schwarze Frau mit auch asiatischem Hintergrund. Also es ist eine völlig andere Stimmung, als man das vor wenigen Wochen, Monaten für möglich gehalten hätte, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen, sie hat wahnsinnig an Statur gewonnen. Also sie wirkt auch so ein bisschen unerschütterlich auf einmal, wo vorher eben immer so eine leichte Unsicherheit zu spüren war. Ich kann mich noch erinnern, als sie selber Präsidentschaftskandidatin werden wollte, schon mal 2019 war das ja, da ist sie ja letztendlich ausgeschieden, bevor sie überhaupt die erste Vorwahl bestreiten musste. Also das lief alles sehr unglücklich. Und da war sie oft awkward und das galt auch noch für die ersten Jahre ihrer Vizepräsidentschaft, würde ich sagen. Aber eigentlich schon ein bisschen länger, würde ich sagen, Ralf, nämlich eigentlich seit dieses Thema Abtreibung eine so große Rolle spielt in der amerikanischen Öffentlichkeit und seit sie wirklich auch durch die Bundesstaaten tingelt mit diesem Thema, da habe ich das Gefühl, da hat sie schon wieder sehr viel Boden gut gemacht bei den Leuten auch und jetzt tatsächlich, ich habe auch den Eindruck, sie ist wie befreit und als ob das ist, jetzt hat ihre Stunde geschlagen. Bin sehr gespannt, wie lange es hält.
Genau, das Thema Abtreibung ist wichtig. Ich glaube schon, dass sie noch Boden gut machen muss, wenn es um die Themen geht. Im Moment ist sie getragen von diesem Momentum. Sie ist die Neue. Das ist die Überraschung jetzt im Wahlkampf. Amerikanerinnen und Amerikaner lieben ja auch irgendwie den Change-Moment, das Neue, das Aufregende, die Überraschung. Und die Themen, mit denen sie jetzt Präsidentin werden will, das Recht auf Abtreibung ist sicher ein wichtiges Thema, aber es wird noch mehr Themen geben in diesem Wahlkampf, in den wahrscheinlichen TV-Debatten, die Wirtschaft, die Lage an der Grenze, Kriminalität und. Und da muss sie sich noch beweisen. Also wirklich spannend, wie lange dieser Aufschwung hält.
Ja, inhaltlich bleibt das auf jeden Fall spannend. Rhetorisch hat sie auf jeden Fall ein Stärke dazu gewonnen. Und wir können uns auch mal ein kleines Beispiel dafür anhören von einer Wahlkampfveranstaltung im Mittleren Westen. Da gab es aus dem Publikum Proteste von pro-palästinensischen Demonstrierenden, die ihre Rede da unterbrochen haben.
If you want Donald Trump to win, then say that, otherwise I'm speaking.
Da sagt sie also, wenn ihr wollt, dass Donald Trump gewinnt, dann sagt das bitte. Sonst rede ich gerade. Und den Blick dazu, den kann man sich, finde ich, vorstellen. Wenn man sie hört, da wird man ein bisschen kleiner.
Ich habe mich gefürchtet, ehrlich gesagt, als ich diese Situation gedacht, oh Gott, Gott sei Dank, guckt sie mich nicht an. Man schrumpft.
Also das ist ein kleiner Vorgeschmack, könnte ich mir vorstellen, auch auf eine mögliche Debatte am Ende mit Donald Trump.
Ich würde ganz gerne auch nochmal auf ein anderes Beispiel kurz gehen, das eine Rolle spielt. Nämlich, wir haben ja gesprochen über dieses Hoffnungsvolle und den Optimismus, den das momentan auszeichnet. Und ich habe auch das Gefühl, sie wollen da nichts dazwischen haben. Schon in Philadelphia, aber dann auch bei den Folgewahlkampfveranstaltungen gab es nämlich auch Sprechchöre, die wir eigentlich nur von Trump-Wahlkampfveranstaltungen kennen, nämlich dieses Lock her up, das bezog sich erst auf Hillary Clinton, später wurde daraus ein Lock him up, da war Joe Biden gemeint und dann irgendwann war es Lock him up, sperrt sie doch am besten alle ein. Ja. So, und tatsächlich auch bei den Wahlkampfveranstaltungen von Kamala Harris gab es dann diesen Ruf, Lock him up, in Bezug auf Donald Trump, und sie hat dann damit, ist damit zunehmend souveräner umgegangen, können wir ja auch noch mal kurz anhören.
Hold on, hold on, hold on. You know what? Here, hold on. Here's the thing. The courts are gonna handle that. We're gonna beat them in November.
Genau, also sie hat dann einfach, ist wirklich richtig reingegrätscht und hat gesagt, nee, lasst mal, sowas lösen die Gerichte. Und das ist ja auch deshalb so ein wichtiger Punkt, weil Donald Trump ja eben die Entscheidungen von Gerichten nicht akzeptieren will, die nicht zu seinen Gunsten ausfallen. Wenn sie zu seinen Gunsten ausfallen, ist schon okay, aber die Verurteilung beispielsweise in New York in 34 Punkten, wo das Strafmaß ja noch aussteht, das will er ja einfach nicht akzeptieren und findet immer, dass es eine Hexenjagd gegen ihn ist. Und sie sagt eben, wir machen nicht diese Sprechchöre, wir wollen nicht einfach Leute wegsperren, sondern wir wollen, dass Gerichte sowas entscheiden. Und das ist schon ein bemerkenswerter Kontrast und eben auch ein Zeichen ihrer Souveränität, finde ich, dass sie einfach sagt, nee, lass mal, mach mal anders.
Ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu Joe Biden, der ja doch sehr stark gegen Donald Trump argumentiert hat in seinem Wahlkampf, sehr schwergewichtig gesagt hat, wir müssen Trump verhindern, um einen Diktator zu verhindern. Und ich glaube, Kamala Harris sieht ein, dass sie nicht hauptsächlich gegen die Person Donald Trump Wahlkampf machen will, jedenfalls nicht ständig und an erster Stelle, sondern eher sich selbst und sich selbst als Hoffnungsträgerin, als freudige, zukunftsorientierte, mögliche nächste Präsidentin in den Vordergrund rücken will und thematisch argumentieren will, nicht immer nur mit dem gegen Trump als verurteilten Straftäter.
Obwohl ich aktuell das Gefühl habe, es geht schon sehr, sehr um diese vier Menschen, eben um Kamala Harris, um Tim Walz und auf der anderen Seite um Donald Trump und J.D. Vance, das ist ja auch klar. J.D. Vance, nochmal zur Erinnerung, ist ja der Running Mate von Donald Trump, gerade 40 Jahre alt geworden, Senator aus Ohio. Der steht jetzt schon ein bisschen länger als Tim Walz eben auf diesem republikanischen Ticket und hat bisher nicht so richtig gezündet, oder? Wie ist da euer Eindruck?
Also ich würde da unterscheiden wollen. Natürlich in den von den Republikanern verteufelten Mainstream-Media, da hat er nicht gezündet. Aber ich glaube, im eigenen Lager kommt er gut an.
Okay.
Naja, sein Cat-Lady-Kommentar, der geht schon sehr breit, auch durch die sozialen Medien. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das bei allen republikanischen Wählerinnen und Wählern gut ankommt. Das war ja eine Bemerkung, die schon Jahre alt ist, wieder ausgegraben wurde, wo er eben sozusagen gelästert hat über, wörtlich übersetzt, kinderlose Katzenfrauen. Und das wirft ein bisschen ein Licht auf eine vielleicht etwas überholte, rückwärtsgewandte Einstellung zu, ich sag mal, modernen, zeitgemäßen Lebensformen. Also er hat schon einige Dinge vom Stapel gelassen, die ihn, glaube ich, im Moment nicht so strahlend auch im eigenen Anhängerinnen- und Anhängerfeld dastehen lassen, oder?
Naja, das Problem ist ja, dass es reicht ja nicht, wenn sie sozusagen ihre Magerbasis hinter sich haben, und die meinte ich, ne, bei denen kommt das gut an, sondern sie müssen ja einfach es schaffen, auch die Wähler zu mobilisieren, die so ein bisschen mit zugehaltener Nase Trump wählen, weil sie eben die Alternative so furchtbar finden. Und davon gibt es sicher viele, vor allem in Bezug auf die Wirtschaftspolitik, ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Wechselwähler, die man irgendwie vielleicht holen kann. Und da, glaube ich, Ralf, hast du völlig recht. Ich glaube, so kann man bei denen nicht punkten. Also das würde mich
sehr
wundern.
Die man holen muss.
Ja, die man auch holen muss.
Die man holen muss, weil die entscheiden die Wahl eigentlich jedes Mal.
Diese MAGA-Basis, Make America Great Again-Basis, Ralf, die hast du gerade wieder getroffen, nämlich in Harrisburg, auch in Pennsylvania. Da warst du rund um eine Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump unterwegs, bist mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Wie war da die Stimmung?
Also ich muss sagen, es war nicht die erste Trump-Veranstaltung, die ich erlebt habe, und es ist nach wie vor so, dass er tausende Menschen anzieht, dass auch immer wieder eine Fanbasis bei diesen Veranstaltungen ist, die aus dem ganzen Land kommt, die ihm gurumäßig durchs ganze Land auch folgt, auch wenn es nicht in der Nähe ihres Wohnorts ist, wo er auftritt. Es gibt nach wie vor unzählige Souvenirstände vor den Hallen, wo Donald Trump auftritt. Und das Top-Produkt, was dort verkauft wird, ist ein T-Shirt mit diesem ikonischen Foto kurz nach dem Anschlag auf ihn, wo er vor blauem Himmel und amerikanischer Flagge das blutüberströmte Gesicht und die Faust in den Himmel reckt und dann Fight, Fight, Fight ruft. Also seine Unterstützung ist weiter da. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl in Harrisburg, dass es ja immer more of the same ist. Also da fehlt natürlich im Moment so ein bisschen das Überraschende, das Neue, das, was man noch nicht kennt. Und es ist schon so, dass er jetzt halt eher derjenige der beiden Kandidaten ist, den man schon sehr lange Zeit hört in seiner Art. Der plötzlich der alte Mann im Wahlkampf ist, das muss man irgendwie auch sehen. Aber natürlich gibt es nach wie vor auch die breite Unterstützerschaft, die sich einerseits auf seine Person, aber eben auch auf Themen bezieht, bei denen viele Leute sagen, er war der bessere Präsident im Vergleich zu Joe Biden auf jeden Fall.
Hast du da Beispiele?
Ich habe zum Beispiel kurz bevor Trump auf die Bühne ist, in der Halle in Harrisburg, davor habe ich Josiah Leach getroffen und er sagt auf die Frage, was ist das, was ihn von Trump überzeugt? Er ist einfach der Präsident der einfachen Menschen. Er ist unser Mann.
He's seen as the people's president. More of a people's candidate. Times are tough right now. We'd like to get that booming economy back. I'd say massive inflation is the biggest thing.
Und das zweite ist eben das Argument, das immer wieder kommt, die Wirtschaft lief unter Trump besser, da ging es uns besser, jetzt haben wir diese Inflation, Benzin, Lebensmittel, alles viel teurer und vor allem für uns einfache Leute heißt das, wir wollen Trump zurück, weil er einfach die Wirtschaft besser beherrscht und steuert. Und mit diesem People's President am Anfang, das hört man immer wieder an der Basis von Trump. Er ist keiner dieser politischen Elite da in Washington, die seit Jahren nichts anderes machen, als Politikerin und Politiker zu sein. Er ist einer aus dem Volk, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und deswegen haben wir das Gefühl, er ist einer von uns, steht vor uns, setzt sich für uns ein. Das andere, was mir aufgefallen ist beim Befragen der Leute, die da in die Halle geströmt sind in Harrisburg, ist, ja, man muss sagen, eigentlich der Messias-Moment. Dieses Guru-artige, religiös, wenn man kritisch sagt, religiös verbrämt oder eben von einem tiefen religiösen Glauben getragen, das transportiert sich in die Haltung, er ist der von Gott gesandte Kandidat. Das hört man wirklich immer wieder, zum Beispiel von Carol Weybridge. Sie hat mit Blick auf das versuchte Attentat gesagt,
God did this. God's the only one that can turn it around and everybody's gonna know it.
God did this. Gott hat ihn gerettet in diesem Moment. Sie glaubt auch, dass es nicht etwa ein Einzeltäter war, sondern sie hängt der Verschwörungstheorie an, dass das ein von der politischen Gegenseite geplanter Anschlag auf Trump war, der dann eben schiefgegangen ist. Sie sagt auch weiterhin, eigentlich ist Trump der rechtmäßige Präsident. Biden hat die letzte Wahl eigentlich verloren. Das war alles gefälscht. Also man sieht an der Magerbasis nach wie vor, dass diese Lüge von Donald Trump, dass die letzte Wahl gefälscht war. Es gibt dafür nach wie vor keinerlei Anzeichen oder auch nur den klitzekleinsten Beweis oder Hinweis, dass das wirkt, dass das viele seiner Anhängerinnen und Anhänger weiter glauben. Und sie glaubt eben, dass Gott das in der nächsten Wahl wieder regeln wird und ihr und den anderen Trump als Präsident zurückbringt.
Und wenn wir schon gerade bei dieser Religiosität sind, da spricht man ja oft davon, dass man Preaching to the Choir hat, ne? Also dass die Leute zur eigenen Gemeinde predigen. Und ich glaube, das ist genau das, was momentan vielleicht ein bisschen unterschiedlich läuft in diesen beiden Kampagnen. Ich habe das Gefühl, dass der Ton und die Inhalte, die Republikaner, also Trump und Vance da momentan vertreten, der ist wirklich immer noch sehr eng gezielt auf die Basis, auf die Magerbasis und vielleicht ein bisschen drumherum, aber nicht wirklich an ein breiteres Wahlvolk. Und das ist, glaube ich, bei Harris und Walz doch ein bisschen anders, einfach durch die Person von Tim Walz tatsächlich, weil der eben als Midwesterner schon mal, glaube ich, viel mehr Menschen anspricht und deshalb vielleicht da auch besser ziehen könnte. Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht habe ich mich zu sehr anstecken lassen von dem Enthusiasmus, der da geherrscht hat in Philadelphia. Räume ich ein.
Es gibt allerdings schon erste Anzeichen, dass das Trump-Lager begreift, dass sie auch die Mitte kriegen müssen, die Wechselwählerinnen und Wechselwähler, zum Beispiel, indem sie Trump ja offiziell von dem sogenannten Project 2025 verabschiedet hat, ein Wahlprogramm von rechtsaußen Thinktanks der Heritage Foundation, wo auf fast 1000 Seiten sehr genau aufgelistet war, was ein Präsident Trump in einer zweiten Amtszeit alles machen will und wie er aus Sicht der Kritiker versuchen will, die Demokratie zu demontieren, um seine Macht dauerhaft zu sichern. Und davon hat sich Trump nun distanziert. Ich glaube deshalb, weil er gemerkt hat, dass es eine solche Angriffsfläche für Wechselwählerinnen und Wechselwähler, dass er da etwas tun muss. Also vielleicht haben sie es auch begriffen, aber du hast recht, Julia. Bisher merkt man nicht allzu viel davon, dass sie außer ihrer Basis, die sie sowieso auf ihrer Seite haben, eben auch die Menschen in der Mitte kriegen wollen, die Wahl wahrscheinlich auch dieses Mal entscheiden werden.
Was ja auch interessant ist, finde ich, ist an der aktuellen Zeit, dass man sehr merkt, beide Seiten loten noch so ein bisschen aus. Wo können sie sich am ehesten kriegen? Die Republikaner mussten ihre Strategie ja doch ein bisschen ändern, nachdem dieses Thema der alte Joe Biden jetzt weggefallen ist und Donald Trump mit seinen 78 Jahren plötzlich der ältere Kandidat ist. Wie ist so euer Eindruck? Haben die Republikaner schon ihre neue Linie gefunden? Also wissen die schon, so wollen wir mit Harris und Walz umgehen oder sind die noch auf der Suche?
Die sind auf der Suche. Das ist genau das Problem der Republikaner im Moment, weswegen sie momentan, glaube ich, im Hintertreffen sind im Momentum dieser Kampagne. Also wenn man Trump und Vance jetzt hört, was sie kritisch über Harris und Walz sagen, dann ist das vor allem das schon immer existierende Linksextremisten-Argument, hat Trump zum Beispiel in einem Telefoninterview mit Fox News deutlich gemacht.
You know, nobody knew how radical left she was, but he's a smarter version of her. There's never been a ticket like this. This is a ticket that would want this country to go communist immediately, if not sooner.
Also das Land würde kommunistisch werden, wenn Harris und Walz regieren, sagt Trump da. Abgesehen davon, dass man nicht ganz versteht, was immediately, if not sooner bedeutet, also schneller als sofort geht eigentlich.
Bei Trump schon. Da geht ganz viel.
Das zweite Argument, was mir noch aufgefallen ist, was Trump in Harrisburg auch gesagt hat, Harris sei eigentlich eine Marionette. Eine Marionette, die nun nach vorn geschoben wird und eigentlich völlig in der Hand ihrer Geldgeber und der dunklen Mächte im Hintergrund ist.
Kamala Harris got zero votes. She's totally scripted, owned and controlled by the donors and the power brokers who created her campaign.
Also die Donors und Power Brokers, die ihre Kampagne eigentlich von hinten steuern. Und was er am Anfang sagte, she got zero votes, damit meint er natürlich die Vorwahlen, die Primaries, bei denen ja Joe Biden die Stimmen bekommen hat, nicht sie.
Ja, ich finde, man merkt schon, dass vor allen Dingen Trump ganz schön rudert gerade. Und er hat ja jetzt noch eine Pressekonferenz gegeben am Donnerstag. Die musste er natürlich anbauen, weil er dringend mal wieder im Rampenlicht stehen muss, glaube ich, war so mein Gefühl. Hat auch funktioniert, wurde von den meisten Kabelsendern jedenfalls in voller Länge übertragen, obwohl er praktisch in jedem Satz eine andere Behauptung aufgestellt hat, die man sofort fact-checken müsste. Und dass er so schwimmt und so angefasst ist, das hat man vor allem, glaube ich, gemerkt bei diesem Thema, das er immer wieder angesprochen hat, nämlich welcher der beiden, also er oder Harris, mehr Leute anzieht bei den Wahlkampfveranstaltungen, weil das ist ja wirklich tatsächlich auch ein großer Unterschied. Auf einmal kommen sehr viele Leute zu den Demokraten. In Philadelphia waren es über 10.000, im Mittleren Westen jeweils auch über 10.000. Und Donald Trump kam dann mit irgendwelchen Mondzahlen um die Ecke, wie viele Leute zu seinen Veranstaltungen so kommen. Also über 60.000, über 30.000. Es gibt überhaupt keine Venues, wo so viele Menschen reinpassen. Das ist einfach Quatsch. Er hat dann aber gleichzeitig die Mengen bei Kamala Klein gerechnet. Und das ist jetzt nicht viel anders zu erwarten. So macht das eben und so versucht das. Was ich so anders finde und deshalb auch ein bisschen erfrischend ist, wie die Harris-Campaign damit umgeht, nämlich nach diesem Event in Philadelphia, als es darum ging, wie viele Leute waren denn da eigentlich, haben sie bei Truth Social, also dem sozialen Netzwerk von Trump selbst, Vergleichsbilder gepostet, weil Trump nicht allzu lang vorher in genau der gleichen Arena war. Da waren die ganzen oberen Ränge leer, das konnte man sehen, und zur gleichen Zeit bei der Veranstaltung von Harris war alles brechend voll. Damit kann er ganz schwer umgehen, und ich glaube, das war auch ein Grund, warum er jetzt bei dieser Pressekonferenz so furchtbar lange auf diesem Thema rumreiten musste.
Und ja auch wieder recht wütend geworden ist, wenn es um Kamala Harris ging, das hören wir hier.
She's not doing any news conference. You know why she's not doing it? Because she can't do a news conference. She doesn't know how to do a news conference. She's not smart enough to do a news conference.
Ja, es tut mir leid, aber es klingt wirklich wie so ein Kind, was mit dem Fuß aufstampft, weil es wütend geworden ist. Also da erzählt er, sie sei nicht klug genug, um eine Pressekonferenz abzuhalten.
Ja, und ich weiß auch nicht, wirklich nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut, weil ich fürchte, diese Clips, wenn das Leute sehen, die sich überlegen, ob sie das alles wieder haben wollen, jeden Tag aufs Neue, und die vielleicht es auch nicht schön finden, wenn jemand frauenfeindlich und in dem Fall auch rassistisch unterwegs ist, ne? Weil er wurde dann auch darauf angesprochen, wer denn schlauer sei, Hillary Clinton und Kamala Harris, und dann ist Hillary Clinton natürlich die weiße Kandidatin, ist dann natürlich schlauer als die schwarze Kandidatin Kamala Harris. Aber insgesamt ist es natürlich eine fürchterliche Verunglimpfung des politischen Gegenübers. Also das geht eigentlich gar nicht, und ich weiß nicht, ob er wirklich damit Leute erreichen kann, die so ein bisschen auf dem Zaun sitzen und noch nicht sich entscheiden können, ob sie da runterklettern, um überhaupt wählen zu gehen.
Aber ich glaube, wir müssen schon auch an die Inhalte denken, die die Menschen beschäftigen. Und wenn es wieder um die Themen Wirtschaft, Einwanderung, Kriminalität und all die Sorgen geht, die die Leute haben, dann bin ich mir nicht so sicher, ob Trump, deswegen wird es auch besonders spannend, wenn die zwei dann bei der ersten TV-Debatte aufeinandertreffen, Trump und Harris, ob Trump da nicht doch bei vielen Amerikanerinnen und Amerikanern wieder punkten kann. Also ich glaube, knapp bleibt es auf jeden Fall.
Das denke ich auch. Das denke ich auch. Und ich gebe dir recht, was die Inhalte angeht, da hat Trump, glaube ich, einfach, weil das Gefühl der Menschen im Land ja so schlecht ist, ne, darüber, wie es ihnen eigentlich geht, hat er eigentlich, wenn er sich auf Inhalte konzentrieren würde, ohne den ganzen Schaum drumherum, der ihm da aus dem Mund quält, Entschuldigung, da hätte er vielleicht bessere Karten. Aber ich glaube, dass es mit ihm immer so durchgeht, das könnte ihm am Ende mehr schaden.
Dieses Bild von den Menschen, die auf dem Zaun sitzen und noch überlegen, klettern sie runter oder nicht, das behalten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf für die nächsten Wochen und Monate, weil 3 Monate sind es ja immerhin auch noch bis zur Wahl. Wenn wir eins gelernt haben in den letzten Wochen, dann wie viel hier noch passieren kann. Und wir behalten das für euch im Blick hier im ARD-Studio in Washington. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast. Das geht in der ARD-Audiothek. Oder ihr hört einfach rein online über ndr.de/die Korrespondenten. Da gibt's jede Woche Freitag eine neue Folge von uns. Diese Woche mit Julia Kastein und mit Ralf Borchert. Vielen lieben Dank an euch und danke für die Eindrücke. Und natürlich auch lieben Dank an Simon Jansen in der Technik.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und in unserem gemeinsamen Podcast Amerika, wir müssen reden, sprechen wir nicht nur über Donald Trump.
Manchmal ruft ein Interviewpartner auch direkt bei Trump an, wie zum Beispiel Kid Rock.
Zückt sein Handy und wählt eine Nummer und nach 2-mal Klingeln hat es auf Lautsprecher gestellt. Wer war dran? Donald Trump.
Oh nein, echt?
Ja. Und dann sagte Donald Trump nur, yeah, guys, treat Bob nicely, he's a good guy. Und dann war nur ein kurzes Gespräch, aber es war schon ein skurriler Moment.
Amerika, wir müssen reden. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.